Hämatologie-Vorlesung, Teil Labormedizin, klinische Chemie. Es geht heute um das Differentialblutbild. Ich muss leider hier vorne stehen bleiben, weil die Weiterschaltung per Fernbedienung nicht funktioniert. Mein Name ist Thorsten Kessler, ich bin Oberarzt in der Hämatologie und wir beschäftigen uns sehr regelmäßig mit hämatologischen Konsilen. Also wann immer Patienten irgendwo im Klinikum auftauchen, die eine unklare Blutbildveränderung haben, sei es eine Thrombozytopenie, eine Leukozytopenie, eine unklare neue Anämie, geht es darum festzustellen, ob eine hämatologische Grunderkrankung zugrunde liegt. Das Tool, was wir dann regelmäßig anfordern von der Klinik, die uns zum Konsil bittet, ist das mikroskopische Differentialblutbild. Das machen wir selbst. Wir müssen das in der Weiterbildung zum Facharzt sehr genau 500 Mal machen und nachweisen, bevor wir zur Prüfung antreten dürfen. In der täglichen Routine ist das größtenteils abgegeben an MTAs. Das ist tatsächlich von der Aussagekraft her immer noch etwas wertvoller als das maschinelle Differentialblutbild. Normalbefunde können sehr gut maschinell abgedifft werden und sind unkritisch. Nicht so selten spuckt die Maschine aus dem maschinellen Differentialblutbild allerdings den Befund aus, kann maschinell nicht differenziert werden, enthält pathologische Zellen, die nach Größe, Granularität und so weiter die Maschine nicht einordnen kann und wir dann unter Mikroskop praktisch gekennzeichnet werden müssen. Worum geht es dabei? Es geht um die Diagnosen, die Sie unten sehen, die man tatsächlich im mikroskopischen Differentialblutbild gut erkennen kann. Das ist zum Beispiel natürlich die Leukämie. Ne? Unklare Blutbildveränderung im Alter kann auch eine Leukämie im schlimmsten Falle bedeuten. Das heißt, wir sehen im mikroskopischen Differentialblutbild dann das Vorhandensein von leukämischen Blasten. Das kann zum Beispiel sein, dass wir bei einer Thrombozytopenie Thrombozytenaggregate sehen, also Zusammenklumpung von Thrombozyten, die dann falsch niedrig gemessen werden und wir sozusagen eine Pseudothrombozytopenie daraus diagnostizieren. Das sind jetzt nur Beispiele, die das mikroskopische Differentialblutbild an dieser Stelle wertvoll machen und wir gehen jetzt nach und nach, das ist eine Bildervorlesung, durch, wie wir das benennen. Differentialblutbild heißt schlichtweg, dass die MTA oder der Hämatologe vor dem Mikroskop sitzt und 100 Zellen zählt und auch benennt. Das heißt, wir müssen uns auch sicher sein, einigermaßen sicher sein in der Benennung der Zellen. Diese Zelle ist recht einfach zu benennen, ne? Das ist so granuliert, so praktisch wie etwas schmutziges Zytoplasma. Die Kerne sind klein und eingeschnürt und in mehrere Segmente unterteilt. Das ist ein klassischer Segmentkerniger, das hier ebenfalls. Dann gibt es genau den Counterpart dazu an den weißen Blutkörperchen. Das ist eine Zelle, die etwas kleiner ist als der Segmentkernige, wenig granular im Zytoplasma hat, was sowieso sehr wenig ausgeprägt im Vergleich zum Kern ist. Der Kern ist riesengroß im Vergleich zu dieser Kernformation und praktisch fast immer kreisrund dem Gesamtzellumfang nach laufend und das ist ein klassischer Lymphozyt. Dann gibt es noch größere Zellen, auch im peripheren Blut, die auch sehr wenig Granula haben, aber dann so, naja, eingebuchtete Kerne. Manchmal sehen die aus wie ein vierblättriges Kleeblatt, manchmal sehen die so fingerförmig aus. Das sind Monozyten. Ja, das sind auch schon die wichtigsten Zellen, die man im Differentialblutbild dann erkennen muss, wenn es ein normales Differentialblutbild ist. Dann hier an dieser Stelle wird die Granula eigentlich von der Formation ein segmentkerniger dann so rot gescheckt, also rot getüpfelt. Das ist unter dem Mikroskop noch besser zu erkennen, das ist richtig knallrot und das ist dann der eosinophile. Von der Formation sieht es aus wie ein neutrophiler Segmentkerniger, hier ein Stabkerniger, wo sich die Segmente noch nicht komplett abgeteilt haben und diese kleinen Dots hier, das sind Thrombozyten. Und so sieht das dann in der Schemazeichnung aus. Rechts sehen Sie alles die Zellen, die Sie normalerweise im peripheren Differentialblutbild finden können. Der neutrophile Segmentkernige macht normalerweise 70-80% aus. Der Lymphozyt macht den großen Rest aus. Und dann sehen Sie noch so ein paar wenige eosinophile, basophile, die sind nicht rot, sondern violett getüpfelt, aber von der Formation, von der Morphologie ähnlich dem Segmentkernigen und die Monozyten. Das wäre alles normal, also diese Zellreihen dürfen auftauchen. Alles, was sehr viel unreifer ist, nach links verschoben, bis hin zu Myeloblasten, der unreifsten Zelle, sollte eigentlich im normalen Differentialblutbild nicht auftauchen. Gut, also gezählt sähe das ungefähr beispielsweise so aus. 100 Zellen gezählt und dann eine Normalverteilung produziert. Unterschiedliche klinische Ereignisse verändern das Differentialblutbild so dann. Hier sieht man halt auf einen Schlag drei Stabkernige. Die Segmente haben sich noch nicht komplett geteilt. Es entsteht praktisch eine Linksverschiebung. Und diese Linksverschiebung bedeutet, dass jetzt etwas mehr Stabkernige da sind als für gewöhnlich. Normalerweise machen die Stabkernigen keine 10% aus, aber wenn es so Richtung 10% geht, die dann noch dazu so gehäuft auftreten und hier die Granula noch etwas betonter ist, wir nennen das eine toxische Granulation, kann das sehr gut, dass eine bakterielle Infektion bedeuten oder einer bakteriellen Infektion entsprechen bei dem Patienten. Das wäre eine homogene Linksverschiebung. Hier nochmal etwas weiter sogar links verschoben, weil noch eine unreifere Zelle da ist, der Metamyelozyt. Und insgesamt gesehen heißt es dann praktisch, es tauchen jetzt nicht nur diese senkrechte Linie an Zellen im peripheren Differentialblutbild auf, sondern auch die etwas unreiferen Zellen. Es geht aber selten noch unreifer, es geht selten bis hin zu Blasten und so weiter. Also eine homogene reaktive Linksverschiebung bei bakterieller Infektion, das wäre typisch. Das gleiche Zellbild kann man sehen, zum Beispiel auch im Erguss, im Aszitis, bei bakterieller Peritonitis. Also immer wenn mehr Stabkernige, mehr Segmentkernige Granulozyten da sind, spricht das eher für eine bakterielle Genese eines Infekts. Gut, Blutbild zeigt häufig dann auch eine Leukozytose, wenn das Knochenmark ganz normal funktioniert. Reaktive Linksverschiebung mit Vermehrung von Stabkernigen, Metamyelozyten. Hier war das ein Kind mit Appendizitis. Kommen wir mal zu den Eosinophilen. Die kann man von den neutrophilen Segmentkernigen in der Regel immer gut unterscheiden durch diese deutliche Rotfärbung des Zytoplasmas. Wenn man es feiner auflösen kann unter dem Mikroskop, sieht man, dass es nicht eine konfluierende Fläche ist, sondern schon granuliert, also fein getüpfelt. Und wenn die Eosinophilen so gehäuft auftreten, dann ist das häufig Ausdruck einer anderen Entzündung, eben keiner bakteriellen Infektion, sondern sehr häufig einer Allergie, also allergisches Asthma, Heuschnupfen. Da haben die Patienten auch chronisch häufig sehr viele Eosinophile im Blut. Parasitenbefall ist die andere Situation, in der man eine eosinophilen Vermehrung hat und da gibt es ein paar Knochenmarkerkrankungen, die das autonom produzieren lassen. Aber der Anteil der eosinophilen kann von 5% oder weniger auf 20 oder 30% sich bei diesen Erkrankungen erhöhen. Und das wäre dann ein starker Hinweis dafür, wenn die klinische Symptomatik dem entspricht, dass es ein Asthma, ein allergisches Asthma ist oder ein Heuschnupfen oder eine andere Form der Allergie. Kommen wir mal zu den Lymphozyten. Auch hier gibt es Entzündungen, die die Lymphozyten morphologisch verändern. Die werden erstens größer, die werden so ausgezogen. Sie müssen die weißen Blutzellen eigentlich immer im Vergleich zu den Erythrozyten sehen. Und wir hatten eben gesehen, dass der normale, reife Lymphozyt kaum größer ist als ein Erythrozyt. Dann gibt es aber solche lymphatische Reizformen, die wirken irgendwie so wie mit dem Nudelholz rübergerollt. Also die sind ausgezogen in verschiedene Richtungen. Das Zytoplasma wird dann etwas lockerer, so fenestriert. Dadurch, dass die dadurch größer wirken, diese Zellen im Ausstrich, verwechselt der unerfahrene Untersucher diese Zellen auch schnell mit lymphatischen Blasten, die sehen durchaus ähnlich aus und unterstellt demjenigen dann eine Leukämie, weil die sehr gehäuft auftreten können. Aber an sich ist das ein sehr verdächtiger Befund auf einen Virusinfekt, also jetzt keinen bakteriellen Infekt, sondern einen Virusinfekt. Und das Paradebeispiel dafür ist der Epstein-Barr-Virus mit der infektiösen Mononukleose, der so aussieht. Hier nochmal so ein wirklich deutlich ausgewalzter Lymphozyt mit fenestriertem Zytoplasma, also eine lymphatische Reizform. Und hier geht es dann so weiter. Lymphozytose mit lymphatischen Reizformen wäre hier beweisend. Nun kommen wir zu den eigentlich hämatologischen Erkrankungen, die man sehr gut im peripheren Differentialblutbild erkennen kann. Sie sehen schon hier, das ist jetzt kein so buntes Bild mehr im Differentialblutbild. Man sieht nicht viele verschiedene Formen, sondern man sieht hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehr gleiche Zellen. Das ist schon mal ein Unterschied in der Beurteilung, ob man ein monomorphes oder polymorphes Bild der weißen Blutkörperchen im Differentialblutbild vorfindet. Wenn man die Zellen jetzt benennen möchte, ähneln die ja den Lymphozyten. Und das sind auch reifzellige Lymphozyten, die sind unwesentlich größer als der reife Erythrozyt. Dazwischen sind so kaputtgegangene Zellen, das nennt man Kernschatten. Und wenn so ein monomorphes Bild zugrunde liegt, ist es halt selten ein Virusinfekt, selten überhaupt eine reaktive Veränderung, sondern das ist in der Regel ein klonales Event, also eine hämatologische Erkrankung, die dazu führt, dass aus einem Lymphozyt, der sich immer wieder teilt und keinen Wachstumsstoppen erkennt, ganz viele werden. Und das wäre ein sehr verdächtiger Befund für eine chronisch-lymphatische Leukämie. Also deutliches Vorherrschen, 90% der weißen Blutkörperchen machen reifzellige Lymphozyten aus, keine Blasten, die noch unreifer oder größer werden. Und der Rest der Leukozyten ist quantitativ an den Rand gedrängt, wie man hier auch bildhaft ganz gut erkennen kann. Sprich vom Schema her, 80-90% machen diese reifen Lymphozyten und die Kernschatten aus, also kaputtgegangene Zellen sind das letztlich einfach. Und nur noch sehr wenig prozentual entfällt auf die gesunde Resthämatopoese. Hatte ich jetzt schon gesagt. Gut, chronisch-myeloische Leukämie, wie erkennt man die im peripheren Blut? Gar nicht so einfach, weil hier eher ein buntes Bild wieder vorherrscht, kann auch verwechselt werden mit einem bakteriellen Infekt, aber in der Regel ist die Leukozytose sehr viel stärker ausgeprägt, also man findet sehr viel höhere Leukozytenzahlen bei der CML, die zur Erstdiagnose kommt, als beim bakteriellen Infekt. Und die Linksverschiebung geht in der Regel noch ein bisschen weiter. Die hört nicht beim Stabkernigen auf, sondern da sind immer schon Metamyelozyten dabei, da sind auch relativ viele Basophile dabei, da geht es dann noch unreifer zu, hier Metamyelozyt neben einem Myelozyt, also erst ist der Kern so rund, dann fängt er sich an, so einzuschnüren, dann wird ein Stabkerniger daraus und irgendwann hier kommt der Segmentkernige, man sieht das praktisch hier von links nach rechts, wie die sich die Zellen eigentlich entwickeln, aber wenn gehäuft solche Zellen im Differentialblutbild auftauchen, eine gewisse Basophilie gegeben ist, Und andere unreife Zellen wie der Promyelozyt, der groß ist, dazukommt, also so Zwischenstufen. Im Grunde die ganze Bandbreite der Leukozytenbildung im peripheren Blut vorhanden ist, bis hin zu Myeloblasten, dann ist das schon zu viel für eine rein reaktive Ätiologie, rein reaktive Blutbildveränderung bei bakteriellem Infekt, dann ist es häufig eine myeloproliferative Erkrankung und die häufigste ist dann eben die chronisch-myeloische Leukämie. Das ist aber eben von reaktiven Veränderungen gar nicht leicht zu unterscheiden. In der Regel braucht man dann auch die Knochenmarkpunktion dazu. Hier noch weitere Beispiele. Große Zellen, viel größer als der Erythrozyt und wirkt sehr unreif dadurch, dass wenig Zytoplasma ist, großer Kern mit Nukleolus. Das sind unreife Zellen, die eigentlich nur leukämischen Blasten entsprechen können. Basophile treten gehäuft auf, aber im Grunde sieht man die ganze Bandbreite dieser horizontalen Blutbildungsachse vertreten. Gut. Dann gibt es natürlich die akuten Leukämien und wir sagen immer, kein Patient sollte ohne mikroskopisches Differentialblutbild nach Hause gegangen sein mit einer neu aufgetretenen Blutbildveränderung, Thrombozytopenie, Leukozytopenie, um genau diese Erkrankung nicht zu übersehen, weil die einen sehr rasch krank machen kann. CLL, CML, ist es unter uns gesagt nicht ganz so schlimm, wenn man nicht initial diese Erkrankung diagnostiziert. Bei der CLL ist es sogar so, dass die häufig am Anfang gar nicht behandelt werden müssen, sondern über Jahre auch nur beobachtet werden können. Die CML wird in der Regel nach Diagnosestellung unmittelbar behandelt, aber führt selten akut zu klinischen Problemen. Bei der AML ist das ganz anders, bei der ALL ist das auch anders. Es ist eine akute Erkrankung, die übernimmt das Zepter im Knochenmark sehr, sehr schnell und führt dazu, dass eigentlich nur noch solche großen, sehr krank aussehende Zellen produziert werden. Die sind unterschiedlicher Morphologie, die haben kaum Zytoplasma, die haben Nukleoli, also so Kernkörperchen, hier sieht man die ganz gut vertreten, die haben ihren Wachstumsstopp komplett verloren und würden, wenn man sie lässt, einfach weiter wuchern, bis sie 99% der Blutbildung ausmachen und nichts mehr übrig bleibt für Thrombozyten, für gesunde Leukozyten und für das rote Blut. Und wenn man dann diese Mikado-ähnlichen Stäbchen im Zytoplasma sieht, kann man von Auerstäbchen sprechen. Das ist untergegangene denaturierte DNA und praktisch beweisend für die akute myeloische Leukämie. Das gibt es bei der lymphatischen Leukämie nicht. Und hier nochmal schön gezeigt, das ist ein Auerstäbchen, das sind Auerstäbchen. Wenn mehrere Auerstäbchen in einer Zelle vorhanden sind, dann spricht man auch von einer sogenannten Faggot-Zelle. Promyelozytenleukämien machen das ganz gerne. Das ist eine Unterform der akuten myeloischen Leukämie. So erklärt sich auch dieser Begriff Hiatus leukämicus im peripheren Differentialblutbild. Man sieht jetzt im Unterschied zu CML nicht alle Reifungsstufen hier, sondern man sieht hier eine Lücke. Das ist der Hiatus leukämicus. Man sieht nur noch sehr unreife Zellen und die paar übrig gebliebenen reifen Zellen. Dazwischen ist nichts im peripheren Blut. Und das unterscheidet eben die akute myeloische oder lymphatische Leukämie, insgesamt die akuten Leukämien von der chronischen Leukämie. Gut, da gehen wir jetzt drüber hinweg. Wenn die Blasten etwas anders aussehen, kann es auch eine lymphatische Leukämie sein. Das ist nun etwas für Experten, lymphatische Blasten von myeloischen Blasten sicher zu unterscheiden. In der Regel braucht man da die Zytochemie zu, in der Regel braucht man da eine zweite Methode zu. Für uns oder für die MTAs reicht es aber aus, überhaupt zu erkennen, dass ein monomorphes Bild da ist, also 80-90% der Zellen eben keine gesunden segmentkernigen sind, sondern diese großen blasterimponierenden Zellen und somit ein pathologisches Differentialblutbild vorliegt mit Blastennachweis. Das ist bis zum Beweis des Gegenteils halt erstmal die Erstdiagnose einer Leukämie. Also auch bei der ALL, der Iatus Leukemicus, keine Zwischenstufen, unreife, große lymphatische Blasten und das bisschen an Resthämatopoese. Gut, und die Hauptbotschaft wie immer, kleines Blutbild reicht nicht, muss immer ein großes sein. Damit wären wir schon am Ende. Haben Sie Fragen?
Clichy! Clichy!